Herzlich willkommen zur Impro Lounge, dem Talk zu allem aus der Welt der Improvisation und dem An und für sich. Es ist September 2024 und dies die erste Folge der Impro Lounge. Mein Name ist Gerald und ich bin der Geschäftsführer des An und für sichs und unterhalte mich heute mit Melanie Baumann, Improvisateurin im An und für sich Kernteam. In der heutigen Folge erfahrt ihr, was Melanie machen würde, wenn sie nicht Improvisateurin wäre, dass wir uns überraschend einig über die Bedeutung von Schauspielerei in der Impro sind und was wir über das Älterwerden als Impro-Spielerin denken. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der heutigen Impro-Lounge. Herzlich willkommen zur allerersten Folge von der Impro Lounge, dem Impro-Podcast über alles über die Impro und das An und für sich. In dieser ersten Folge wollen wir ein neues Format ausprobieren. Na klar ist es neu, ist ja auch die erste Folge. Das sogenannte One-on-One, wo ich mich mit einem Mitglied vom An und für sich unterhalte und über drei Themen mit Ihnen sprechen möchte. Das wird immer gleich ablaufen, dass das erste Thema über die Biografie und den Hintergrund der Person sein wird. Das zweite Thema ist ein Thema, das ich ausgewählt habe, um es mit dieser Person zu besprechen. Das kennt die Person noch nicht, das Thema. Und das dritte Thema ist ein Thema, das die Person mitgebracht hat, um mit mir drüber zu sprechen. Und wir schauen mal, ob dieses konversatorische Experiment funktioniert. Und es ist mir eine ganz besondere Freude, dass der allererste Gast oder vielleicht besser die allererste Gastin in diesem One-on-One und in der Impro-Lounge jemand ist, die mit mir zusammen beim An und für sich angefangen hat. Auch wenn sie, glaube ich, schon länger mit dem An und für sich verbandelt ist als ich. Wenn ich mich nicht irre, sie mal mit einem der Gründer, Frank Renold, in einem blauen VW-Bus durch Europa gefahren ist. Eine großartige Moderatorin auch von Powerpoint Karaokes ist und unser erster Gast heute ist Melanie Baumann. Hallo Melanie.
Hoi Gerald.
So, ich hoffe, ich habe ausreichend erklärt, wie das Format funktioniert und wir können gerade loslegen. Ihr merkt vielleicht, es ist die erste Folge. Ich bin noch ein bisschen aufgeregt, wie das läuft und ob das Konzept überhaupt verhebt und ob sich Melanie für mein Thema interessiert. Melanie, mal ganz vorneweg, was hast du gedacht, als ich dich gefragt habe, möchtest du mit mir diesen Podcast machen?
Es ist ja eine Kalendereinladung für den Podcast und es ist so, wie es bei An und für sich läuft, alles über Kalendereinladungen. Und ich habe das gesehen und gedacht, okay, Podcast vom Gerald, ja, es wird wahrscheinlich kein For-Business-Podcast sein, das kommt von jemand anderem. Ich habe einfach mal auf Ja geklickt und nicht gewusst, was passiert und dann mal so zwischen Stuhl und Bank dann von dir erfahren, was es überhaupt für ein Podcast soll sein und habe mich sehr gefreut drauf.
Ich glaube, alles, was du sagst, ist das an und für sich. Es kommen anonyme Kalendereinladungen. So organisieren wir uns massiv und trotzdem sagen Leute ja, auch wenn sie noch nicht genau wissen, worum es geht. Und ich habe mich auch bewusst für dich entschieden als Erste, weil ich wusste, bei dir habe ich viel Vertrauen, dass du das einfach mitgehst und mitmachst und ohne Angst und ohne zu viel vorher wissen zu müssen. Denn das ist ja auch ein Experiment, dass ihr die Themen nicht kennt und ich ein Thema nicht kenne. Das ist ja natürlich ein Experiment, ob man dazu was zu sagen hat und was dabei rauskommt. Also, Melanie, legen wir los. Teil 1, die Biografie. Melanie, seit wann machst du Impro?
Das ist eine sehr gute Frage. Meine erste Begegnung mit Impro war, als ich 13 war, also vor sehr, sehr vielen Jahren, im St. Galler Jugendtheater, wo ich von 13 bis 20 war. Und dort ist immer das Buch gelegen von Keith Johnston. Und dort daraus haben unsere Trainerinnen und Trainer Übungen gemacht. Wir haben auch klassische Schauspiel gemacht. Wir haben in diesen 7 Jahren ein einziges Stück einstudiert und aufgeführt. Und sonst war es einfach Impro- und Schauspielunterricht in meiner Freizeit. Das war so mein Highlight der Woche. Alles andere war nicht wichtig, aber das war wichtig.
Spannend, das ist ja. Die Leute, die bei uns Kurse machen, die kennen, dass man über Impro oder zu Impro kommt, indem man Impro-Kurse macht. Aber es gab ja wie früher, ich weiß nicht, ob es die heute noch gibt, zwei andere Wege. Es gab ja den, wie ich angefangen habe. Ich habe mich einfach eine Impro-Gruppe angeschlossen, die es schon gab. Und man hat sich in der Impro-Gruppe beigebracht. Und du hast ja anscheinend so einen Weg, wie auch Badumts, in Winterthur oder die ehemalige Redaktion und auch, wenn ich mich richtig erinnere, ab und zufällig in Zug haben, dass sie es eigentlich primär aus Büchern mal gelernt haben, dass man oder über Theaterpädagogen, die Bücher benutzt haben, zur Impro gekommen ist. Würdest du sagen, dass das deine Impro anders prägt, als wenn du jetzt jemanden wie mich oder Niki siehst, die das in einem Kurs gemacht haben oder Donat, die das in Gruppen gemacht haben oder Donat und Björn, die das in Kursen gelernt haben?
Das ist eine sehr spannende Frage. So jetzt aus meiner Erfahrung aus, also es hat eine Impro-Gruppe in St. Gallen gegeben, wo auch so geschafft hat, so, ja, wir schauen uns das mal an, so, was, eben aus Büchern und dann bist du ja irgendwelche Festivals gereist und du hast einfach nicht die Möglichkeit gehabt, um regelmässig Kurs zu machen, sondern es ist ein selber entdecken gewesen. Ich glaube, wenn man so Kurs macht, regelmässig, dann kommst du schneller Fürschi.
Ja.
Das glaube ich sehr. Und das andere, wenn du einfach mit einer Gruppe zusammen das entdeckst, dann hat es eben so das Entdeckerische, wo ja auch einen starken Wert hat. Und es geht vielleicht ein bisschen langsamer. Und man geht dann mit dem jedoch schneller auf die Bühne, mit dem Gedanken, ja, wir machen einfach mal. Voll. Und lernen auf der Bühne. Das meiste habe ich auf der Bühne gelernt.
Voll. Ich könnte mir auch vorstellen, dass es halt mehr dazu führt, dass du rausfindest, was für dich funktioniert. Und ich glaube auch, als wir mit Impro angefangen haben, es war weniger defizitorientiert. Es war nicht, ich muss an Sachen arbeiten, die ich noch nicht kann, sondern man hat dadurch, weil man es sich ja nur selber hatte, hatte man mehr über die eigenen Stärken und wie klappt denn das? Das erforscht. Und dann das irgendwann das Repertoire erweitert, was funktioniert denn auch noch?
Ja.
Und ich glaube, Kurse oder Leute, die lange in den Kursen sind, die könnten eher defizitorientierter sein. Mir wurde per Feedback oder ich möchte auch Feedback, was kann ich noch nicht?
Weil wir es auf der Bühne entdeckt haben, vor Publikum, ist wie so das Scheitern, ist wie so klar gewesen.
Voll.
Du hast es noch gar noch nicht so, ich würde jetzt eigentlich nicht das Wort gut, aber ich verwende es jetzt trotzdem so gut können. Und das Publikum hat das auch noch nicht so gekannt. Jetzt haben wir sehr viel. Du kannst überall Impro schauen.
Ja.
Also es sind so viele Möglichkeiten. Und ich glaube, in der heutigen Zeit hast du auch einen höheren Anspruch an deine Performance und auch an die Gruppenperformance.
Voll. Und ich glaube, dass auch der Erfolg von uns und der Erfolg von dem Theater im Zollhaus, ne, ein 200-Personen-Saal mit inzwischen, weiß ich nicht, 20 Scheinwerfern an der Bühne, an der Decke. Das signalisiert ja auch was, dass es so sein sollte.
Ja.
Ich glaube, es ist eine Herausforderung für die Leute, die jetzt in unserem Umfeld Impro erleben, wie kommen sie noch an diese eigenen Erfahrungen, wie kommen sie noch an diese, zwar auf der Bühne sein, vor Publikum sein, aber nicht gerade ein Maestro für 200 Personen gewinnen zu müssen und dieses Level an abliefern können zu müssen. Ja.
Und ich glaube, der Druck, wo jetzt da ist, also ich glaube, den zu spüren für Leute, wo anfangen, dass man auch wie so einen Vergleich hat,
voll,
macht auch etwas in den Kurs.
Ja.
Ich habe das Gefühl, man traut sich wie weniger als früher. Früher haben wir gefühlt in den Kurs mehr rumgesaut.
Ja.
Und gemacht und durch das entdeckt. Und da, ich habe also das Gespür von einer immer leicht angezogene Handbremse.
Spannend. Das war ja die erste Frage. Jetzt kommt erst mal zur zweiten Frage. Warum machst du Impro?
Freiheit. Impro ist Freiheit. Und ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch. Sei es jetzt, wie ich wohne, was ich esse, weiß auch nicht, mit wem dass ich Zeit verbringe. Das ist sehr, kann man schon sagen, sehr egoistisch. Ich sage dann lieber mal, nein, ich habe keine Zeit, obwohl ich Zeit habe, aber ich würde einfach ich für mich sein oder das machen, was ich will. Und in der Impro und gerade beim An und Pfirsich haben wir so eine massive Freiheit. Klar, dürfen wir Sachen erledigen. Dürfen wir Kalendereinladungen annehmen, weil wir müssen das auch.
Für alle, die Melanie nicht so gut kennen, Melanie verwechselt manchmal die Worte dürfen und müssen.
Ah ja, genau. Mhm. Und ja, Freiheit auf der Bühne, Freiheit im Prozess, wie tun wir etwas erarbeiten. Freiheit, weil keine Woche gleich aussieht wie die andere. Also das, einfach das Gefühl von, es hat einen Wert und ich kann sehr frei an das herangehen.
Das schließt ja gar nicht so schlecht an diese letzte Aussage über die Frage von, ob es Impro in Kursen, in Workshops früher ungezügelter war. Das war etwas, was dich auch angezogen hat, diese Freiheit, dieses ich darf oder kann ja auf der in einer Impro-Szene fast alles machen. Und vielleicht ist auch das ja ein Produkt der Gegenwart, dass wir uns vielleicht, also das ist sicher in meiner Impro-Historie so, ne? Es gibt in unserer Impro-Historie Dinge, die, wenn wir die heute auf der Bühne machen würden, würden wir große Shitstorm-Gefahren laufen. Ja. Ich will das gar nicht bewerten, ob das gut oder schlecht ist, aber es war sicher inhaltlich ungezwungener.
Mhm. Ja. Ja, absolut. Ich merke das in letzter Zeit auch sehr stark. Es gibt gewisse Tabuthemen, die sind mehr geworden. Mhm. Oder, ich habe nämlich das Wort Findungsstörung.
Das ist okay.
Gell, ist okay. Sie sind wie subtiler. Mhm. Also es ist irgendwie klar, zu viel Sex auf der Bühne, so plakativ, das will ich auch nicht.
Aber ich glaube, das ist ja auch die natürliche Veränderung. Also als ich bin so aus der Generation 2008, 2009, da gab es auch schon Leute, die seit 10 Jahren Impro gemacht haben. Und wenn ich die anguckt habe, habe ich auch deren Inhalte, deren Themen scheiße gefunden. Das war total sexistisch, das war jede Szene, wenn sie nicht in einem Song endete, endete sie in einem Sexwitz. Und es war... Das hat uns damals auch abgeschreckt. Mhm. Und das ist wahrscheinlich jetzt, wo wir das seit bald 20 Jahren, du seit mehr Jahren, das machst, dass wir das halt auch beobachten dürfen. Mhm. Jetzt benutze ich mal das Wort dürfen, verändert, ja. Und dass halt, dass die nächsten Generationen Freiheit dort anders interpretieren, vielleicht dieselbe Freiheit noch suchen, aber sie für uns einfach in der Erinnerung anders ausschaut. Mhm. Ja, ich bin jetzt schon inspiriert. Frage 2, ich habe noch ein paar Fragen. Okay, cool. Wir sind immer noch im biografischen Teil. Melanie, was ist deine All-Time-Lieblings-Show? Das kann das Format sein, das kann eine individuelle Show sein, das kann auch außerhalb von Mann für sich sein, aber wenn du an den künstlerischen Show-Aspekt der Impro denkst, was ist da dein All-Time-Highlight, dein All-Time-Favorite?
Gerade so momentan, gerade aktuell ist, habe ich unseren Impro-Krimi bewusst pausiert. Für die Saison.
Das heißt, du spielst ihn nicht, er wird gespielt, genau. Aber du spielst ihn.
Genau, ja. Ich habe ihn pausiert für mich und zwar zu einem Zeitpunkt, wo ich den Krimi immer noch heiß liebe. Mit dem Gedanken, dass er mir nicht langweilig wird. Aber mal ausprobieren und er ist noch gar nicht gespielt worden, jetzt diese Saison, zu dem Zeitpunkt, wo wir jetzt da sitzen. Und ich vermisse ihn jetzt schon. Also wirklich so für mich, ich passiere das jetzt einmal. Und totgespielt drum, weil er figurenbasiert ist. Das Format ist ein narratives Langformat, wo stark figurenbasiert ist. Ich das sehr liebe. Und auch an einer Story dranbleiben. So das Dranbleiben finde ich sehr, sehr läss. So das Aushalten. Und da bringt mich zu einem zweiten. Ein bisschen Anarchie.
Freiheit, Anarchie, wenn das Thema, sie darf zwei, wenn ich nur einen frage.
Ja, es ist The Dramatic Queens of Improv mit der Emilia. Das Drama, wo man in so 45, 50 Minuten spielt. Eine Monoszene in einem Raum, zwei Personen. Es gibt keinen Ausweg und das Name ist Programm, es ist ein Drama, das heisst, es darf Licht im Moment haben, aber es lädt einem mit so einem Gefühl von so, oh nein, zurück. Und genau das Dranbleiben, das Aushalten von Emotionen, und in meinem Kopf ist so Impro-Autorin am Arbeiten und dann gehst du wieder zurück in die Figur, so, was braucht es noch? Mhm. Das Dranbleiben finde ich so geil.
Ich finde das spannend, weil ich totgespielt total zustimme und Dramatic Queens of Improv wirklich nicht meine Impro-Show zum Gucken ist. Ich finde es wirklich, es tut mir wahnsinnig leid, es gibt, auch ich habe meine Vorlieben, ich finde sie wirklich langweilig, aber ich weiß, es gibt Leute, die finden das ganz toll. Ich habe noch eine Frage zu Tod gespielt. Aus dem Nähkästchen vom anderen Pfirsich geplaudert, ja. Es ist eine unserer erfolgreichsten und am längsten laufenden Shows. Wir haben sie ja auch, ich glaube Simon hat die damals entwickelt, wir haben sie glaube ich mehr oder weniger von den Stereotypen aus Bielefeld, ja. Ich nehme an, mit freundlicher Genehmigung, Gruß ja. an Marvin, Nele und Sven und alle, die zu den Stereotypen gehören oder gehörten, übernommen. Ich glaube, wir spielen das sehr, sehr ähnlich wie Sie. Eine der erfolgreichsten und längsten, am längsten laufenden Shows, intern immer wieder umstritten. Mhm. Also umstritten im Sinne von, dass ich glaube, es gibt wenig Shows bei uns, wo es immer wieder solche Wechsel gibt von, ich mag sie nicht mehr spielen, ich mag sie spielen. Warum glaubst du, ist das so?
Ein Faktor könnte sein, dass es ein Krimi ist, also dass man wie, man bleibt in dem Genre. Mhm. Es gibt nichts anderes. Mhm. Das, ja, Krimi, und habe ich gerade Bock auf das, inspiriert mich Krimi-Genre mhm. gerade. Dann, sagen wir mal, die komplexeste Struktur. Mhm. Das ist die Show, wo ist das interne der Showablauf, das ist alles festgehalten, so dermaßen strukturiert ist.
Ich glaube, 6 Seiten lang ist ja, der
sechs
Ablauf.
Seiten, ja, der Ablauf, so wann kommt welches Element, das total ausgeklügelt ist und total Sinn macht. Und wenn man es öfters gespielt hat, ist das auch nicht mehr so eine Sache. Aber voll. Die Struktur kann ein bisschen einengen. Mhm. So, das ist sicher ein Faktor. Plus, wie schon erwähnt, Figuren passiert. Es lebt von starken Figuren. Voll. Und bin ich als Spielerin, habe ich gerade Bock auf das.
Voll.
So, das kann ich mir vorstellen, dass es so ein bisschen situationsgeschmacksbedingt ist.
Und es hat wahrscheinlich, ist mir gerade in den Sinn gekommen, es wird ja eine Figur als, oder ein Spielerin wird als Kommissarin ausgewählt und damit verlässt du ja ein bisschen die anderen und bekommst eine Sonderaufgabe in die Show, auf die du dich, sagen wir, mental nicht hast vorbereiten können und du musst, alle müssen damit rechnen, mhm. dass es sie, ich sage mal, treffen, ich mache ja so Airquotes, treffen könnte. Und vielleicht ist das halt auch ein Stress, den das auslöst. Es ist halt nicht wie bei vielen anderen Shows, wo du weißt, ich begebe mich mit der Gruppe in ein Abenteuer. Mhm. Wenn du die Kommissarin in dieser Show bist, dann trägst du mehr Verantwortung für den Rahmen der Show als der Rest. Mhm. Ja.
Und da ganz ehrlich aus meinem persönlichen Nähkästchen plaudern.
Ja.
Achtung. Ich bin sehr oft Kommissarin gewesen. Mhm. Und das kannst, wie du sagst, Stress auslösen. So, ich gegen die anderen und ich muss den Fall dann lösen. Voll. Es ist meine Verantwortung. Und das stimmt ein Stück weit. Du als Kommissarin löst den Fall nachher auf und erzählst auch, warum. Mhm. Und all die Details, die ja im Moment erfunden werden, zu erfassen, habe ich irgendwann aufgehört. Ich mache das nicht mehr. Ich stehe an und das, was ich mir merken kann, mhm. kommt rein mhm. und den Rest und ich einfach behaupte. Und zwar mit starken Emotionen und so einer richtigen, so, mein Vorbild sind dann nämlich so die amerikanischen Anwaltsfilmserien Schlussplädoyers vor dem Geschworenengericht. So, das ist so meine innere Haltung. Und so mache ich das. Aha. Und ehrlich, das Publikum kommt immer irgendwie draus und das Vertrauen haben, das nimmt ja massiv Druck und cool. Das ist einfach meine Strategie.
Nice, ja. Schön. Wir kommen zur vierten Frage. Hm. Was war dein Lieblingsmoment mit oder innerhalb des anderen Pfirsichs bisher in deinen 10, 11 Jahren, die du beim anderen, nee, doch 10, 11 Jahren, die du beim anderen Pfirsich bist? Was war dein Lieblingsmoment?
Hm. Oh. Es sind so viele. Ich glaube, es sind so die Momente, das ist das Erste, wo mir jetzt in den Sinn kommt, wenn wir alle, weil wir ja oft so verstreut sind und nicht alle Shows spielen, das ist ja klar, dann müssen wir sehr allein unterwegs. Mal das Zweite, wenn wir alle zusammen gsi sind, wenn wir, egal wo, sei es jetzt an einer Retrette, an einer Teamsitzung, beim Weihnachtswichteln, sonst irgendwo, dann, wenn wir zusammen sind und so eine Zeit für, einen Moment für uns haben, auch wenn er nicht so lang ist, und Austausch, ja, das finde ich sehr schöne Momente.
Ich glaube, das ist ja für die Leute, die nicht so genau wissen, wie wir funktionieren, oder wir haben ein Team von im Moment 20 Kernteammitgliedern und es gibt wenig Momente, wo wir alle zusammen sind. Unsere Kurse sind oft alleine. Aufträge ist man vielleicht zu zweit, wenn es hochkommt, mal zu dritt. Und jetzt können sich alle die Mathe können ausrechnen, wie viele Kombinationen es dann bei, ich glaube, 16 Leute, die spielen, es dort gäbe. Dann haben wir unsere regelmäßigen Freitagsproben, aber die sind halt auch oft durch Aufträge zum Teil partiell torpediert. Also ich glaube, das ist ein Ort, da kommen dann so 70-80% zusammen. Und ja, ich glaube, das Schöne am An und für sich, wenn ich frage mich, ob du das auch so siehst, ist, dass es gibt einen ziemlich großen Zusammenhalt und eine Freude aneinander, obwohl wir uns gar nicht so oft sehen. Das ist ja nicht wie bei einem Büro, wo du hinkommst und dort sind deine Kollegen und das sind mehr oder weniger, für die Leute, die noch nicht im Homeoffice arbeiten, sind immer dieselben Nasen da, sondern man sieht dieselben Nasen, aber man kann auch jemanden 2, 3, 4 Wochen gar nicht sehen und dann sieht man die Person nicht und ist trotzdem in einem so vertrauensvoll intimen Moment wie bei einer Generalversammlung von der Firma, wo dich jetzt Leute angucken und jetzt von dir 20 Minuten Unterhaltung erwarten, weil du das Letzte bist, was zwischen den Teilnehmern und dem Bier steht. Also sehr kritisch dich anschauen, das musst du zusammen meistern.
Ja.
Ja,
ja, gerade wo du gesagt hast, ja, wenn man sich eine Weile lang nicht gesehen hat, es ist einfach, das spielt wie keine Rolle. Es ist einfach, ja, die haben ja schon lange nicht mehr gesehen. Und auch egal welche Konstellationen neben und auf der Bühne, es funktioniert einfach immer. Und wir sind halt nicht, sagen wir jetzt einmal, normale Firma, sondern voll. Das Produkt, das wir haben, ist nicht einfach ein Produkt, sondern ich rede jetzt für mich und ich glaube, ich treffe da andere Gefühl auch, dass es eine Lebensphilosophie ist.
Und ich glaube, das macht es auch noch interessant. Ich weiß, ich habe mit vielen Impro-Gruppen gesprochen und ich sage oft den Satz, wir sind keine Freunde. Das An und für sich, es gibt Freundschaften innerhalb des An und für sich, aber im Vergleich zu vielen anderen Impro-Gruppen, die ich auch zum Teil sehr bewundere, zum Beispiel die Affirmative in Mainz, deren Kern ist die Beziehung zu den Menschen zueinander, dass die das miteinander machen. Und das An und für sich ist, glaube ich, das ist ein bisschen pessimistisch, aber vor allen Dingen mal eine Zweckgemeinschaft von Menschen, die miteinander Impro machen wollen. Und gleichzeitig, obwohl ich behaupten würde, wir sind keine per se Freundesgruppe, ist die Nähe oder auch die Zuneigung zueinander größer als in einem rein kollegialen Verhältnis. Und das merkt man, glaube ich, wie du das gesagt hast, in diesen, wenn wir Ausflüge machen, wir probieren das 1, 2 Mal im Jahr wirklich miteinander gepflegten Blödsinn außerhalb der Bühne zu machen. Das ist schön. Das freut mich. Wir haben ja auch. Wann haben wir am 4. Januar?
Ja.
Berner Oberland in die Berge.
Berner Oberland? Gehen wir ins Berner Oberland?
Wir gehen ins Berner Oberland. Oh, Anfang Januar, ja. Ich hoffe, dass nicht zu viel Schnee liegt.
Also der Datum ist mir klar gewesen, da habe ich ja einen Kalender einladen.
Wir sind immer noch im biografischen Teil. Yes, ich liebe es, mit der Melanie zu reden. Und ich habe allen Leuten, mit denen ich über diesen Podcast gesprochen habe, dass ich den machen möchte, gesagt, ich kann euch nicht garantieren, dass ich unter einer Stunde mit den Leuten rede. Es ist mir auch egal. Es freut mich, dass ihr immer noch dabei seid und zuhört. Und dass dieser Podcast nicht darauf optimiert ist, dass er für Social Media Suchengines ist, sondern wenn dieser Podcast 2 Stunden dauert, ihr dürft jederzeit pausieren oder vorspulen, aber es freut mich, dass ihr noch mit dabei seid. Wir kommen zur vorletzten Frage des Biografie-Teils. Und ich bin mal gespannt, wie Melanie die beantwortet. Denn ich habe sie in meinen Notizen in Großbuchstaben aufgeschrieben, um die Bedeutung hinzumachen. Melanie, was ist die eine Impro-Weisheit?
Ich nehme jetzt das Erste, wo mir in den Sinn kommt.
Gut.
So assoziativ. Ja. Vertrau dir. Es hat jetzt nicht das Wort Impro drin. Das weiß, du willst das jetzt nicht hören. Aber
nein, ich bin happy. Ja?
Vertrau dir. Und zwar, wenn du den ersten Schritt machst auf deinem Impro-Weg. Vertrau dem, was du machst. Und dann weitet sich das noch mehr. Vertrau den Leuten, die du mitspielst. Vertrau den Ideen von deinen Leuten, die du auf der Bühne stehst. So, gib dir selber die Sicherheit, dass das, was ich mache, okay ist.
Ich frage dich jetzt mal zurück.
Ja.
Ich weiß, dass dir Vertrauen nicht immer in deinem Leben dir so wahnsinnig leicht. Ich kenne dich ein paar Jahre. Hast du für diejenigen, die das jetzt hier hören und die sagen, das ist so leicht gesagt, hast du da irgendwie Gedanken, Tipp, Hilfestellung, wie man ihnen helfen kann, dass sie sich und ihren Sachen, die sie in der Impro machen, mehr vertrauen können?
Das bringt mich auf eine zweite Impro-Weisheit. Verbunden sein. Und zwar verbunden sein, wenn, immer dann, wenn du auf der Bühne stehst und nicht weiter weißt, dann schau in die Augen von deinem Bühnengespändli, weil dort sind alle Antworten drin. Mhm. Wenn du dein, und das ist körperlich auch gemeint, also wenn du deinen Kopf abtust oder gegenüber tust und am Denken bist, dann schaust du nicht mehr geradeaus, dann bist du mit dem Blick nicht mehr connected mit dem Gegenüber. Dann bist du in deiner Welt. Bleib verbunden und dann wirst du Sachen sehen.
Und was ist, wenn die Person selbst am Denken ist, mit sich selbst am Hadern ist und nicht offen dafür ist, mich wahrzunehmen? Was mache ich dann?
Dann mach einen Schritt auf die Person zu. Mhm. Gang in die Connection, gang in die Verbindung. Mhm. Mit dir und mit dem Gegenüber.
Vertrau dir.
Ja.
Sehr schön. Die letzte Frage des biografischen Teils. Was würdest du wohl tun, wenn du nicht Impro als Beruf machen würdest im Moment?
Im Moment?
Also, es muss jetzt nicht
die
Uhrzeit sein, die wir jetzt gerade haben, sondern was würdest du in deinem Leben wohl machen, wenn du nicht Impro machen würdest?
Ich weiß es nicht. Vielleicht. Ich würde vielleicht eine Bar aufmachen.
Ja. Und wie wird die heißen?
Hey, dann kommen wir gerade nur so dumme Namen in den Sinn. Es gibt doch so die Coiffeurläden, so die Architekten. So irgendetwas mit Bar, wie so wunderbar.
Wie wunderbar?
Nein, ganz sicher nicht, wird sie so heißen. Weiß nicht. Wahrscheinlich wäre es ein Irish Pub, wo es eine Dartkäste drin hat und irgend so ein O'Malley's Pub oder irgendwie so.
Ein random irischen Namen mit O vorne dran.
Genau.
Warum eine Bar? Warum eine Bar und warum spezifisch ein Irish Pub?
Auch da geht es wieder um Menschen in Verbindung bringen. Ich gehe sehr gern gezielt in eine Bar oder in ein Etablissement. Weil die Verbindung zu den Menschen, die ja im Raum innen sind, so wichtig ist. Und es geht nicht darum, dass man einfach irgendwo in den Ausgang geht, sondern ich gehe an einen Ort, wo ich weiss, ich treffe wahrscheinlich Leute, die ich kenne. Mhm. Und dann das Stammtischphänomen. Mhm. Früher sind so gute Geschäfte am Stammtisch gemacht worden. Und auch heute merke ich noch, das Stammtischphänomen ist, wenn du in deine Bar gehst, du triffst, triffst den Markus. Mhm. Und der ist vielleicht ein bisschen älter als du. Mhm. Und der wohnt schon länger im Ort als du. Und dann, du erfährst etwas, du lernst immer etwas dazu über die Menschen, mhm. über den Ort, über dich selber, wenn du in Verbindung gehst mit Menschen. Das müssen auch nicht deine Freunde sein. Das sind dann wirklich Stammtisch-Bekanntschaften, wo man sich freut und auch okay ist, wenn man dann wieder geht. Mhm. So.
Cool.
Ja.
Ja. Ja. Dann kommen wir zum Ende des biografischen Teils. Vielen Dank, Melanie.
Du gern.
Und jetzt bin ich gespannt. Willkommen zum zweiten Teil. Melanie, Del Close, einer der drei großen VordenkerInnen der Impro, hat mal gesagt, man soll Charaktere spielen, die so dünn sind wie ein Schleier. Was er damit meinte ist, spielt keine Charaktere, spielt euch selbst in Szenen, also Variationen von euch selbst quasi, ich als Vater. Nicht ich denke mir wie ein jemand anderes ein Vater wäre, sondern wie wäre ich wohl als Vater, wie wäre ich wohl als Ärztin, wie wäre ich wohl als Henker. Das war die Idee. Keith Johnstone, den du ja auch schon zitiert hast, ist an die Impro rangegangen aus Autorensicht. Alles ist dafür gemacht worden, um bessere Theaterstücke mal zu schreiben im Anspruch und das Narrative, das total spontane, aus dem eigenen Unterbewusstsein produzierte Impro war ihm extrem wichtig. Auch dort geht es nicht um die Schauspielerei, sondern das, was die Individuen produzieren. Ich würde so weit gehen, du musst, um Impro zu spielen, kein Schauspieler sein. Du kannst einfach du selber sein und deine eigenen kreativen Ideen anbringen. Ich würde zustimmen, dass das eine gewisse Redundanz in den Figuren hat. Ich würde aber sogar behaupten, viele ZuschauerInnen interessiert es gar nicht, wie gut du schauspielerst. Die interessieren sich viel mehr, was, das klingt jetzt doof, aber was aus deinem Mund rauskommt. Was ist die nächste Idee? Was ist der kreative Gedanke? Welche Idee bildest du? Daraus folgere ich, Schauspielerei ist vollkommen überbewertet und überschätzt in der Impro. Du bist aber beim An und für sich schon seit Jahren bekannt als diejenige, die Figuren macht. Du hast im Tod gespielt erzählt, figurengetriebenes Format. Du machst das gerne, du unterrichtest viele Figuren, Workshops. Warum? Schauspielerei ist doch komplett überbewertet.
Mhm. Ich bin absolut deiner Meinung. Und ich weiß, dass du da jetzt nicht hast wollen. Und das ist die Gefahr, wenn man ein Thema mitbringt, wo man vielleicht das Gefühl hat, da könnte ein schönes Konfliktgespräch daraus hergehen. Nein, schau, komm, wir dröseln jetzt doch mal ein bisschen auf.
Gut.
Ich bin auch der Meinung, du musst keine Schauspielausbildung haben. Du darfst vielleicht auch ein bisschen Schiss haben vor der Schauspielerei und das vielleicht auch ein bisschen doof finden. Du kannst trotzdem Impro machen, natürlich. Mhm. Und ich bin auch der Meinung, dass die Impro der niederschwellige Zugang ist, auf Bühne Leute zu unterhalten, als wenn du jetzt 4 Jahre lang Schauspielschule machst. Was ich spannend finde, und das ist das, wo jede Person für sich selber darf entdecken, wenn die Impro-Reise anfängt, ich mache einfach mal und die Figuren, wo die Leute, die ich spiele, sind dann sehr von mir gefärbt. Mhm. Und das ist gut. Das ist richtig so. Du kannst ja nichts falsch machen. Irgendwann kommt vielleicht der Punkt, wo du findest, oh, das ist doch noch mehr. Ich will mich weiterentwickeln. Ich will facettenreicher werden. Und dann gibt es schöne Zugänge. Wie kann ich das? Und das hat dann trotzdem nicht wirklich mit Schauspielerei zu tun, sondern es sind technische Zugänge. Also die nutze ich sehr oft. Körperlich, technische, simple Zugänge, wie komme ich in eine andere Figur, in eine andere Körperlichkeit, die nicht meiner entspricht.
Warum überhaupt das tun?
Warum?
Ja.
Wenn man, also ich glaube, es ist formatabhängig, was du spielst. Es kann bunter werden für dich als spielende Person und auch fürs Publikum. Wenn jetzt das Publikum deine Show schaut und man sieht den Gerald immer gleich.
Mhm.
Immer gleich.
Mhm.
Das ist alles richtig.
Mhm.
Vielleicht ist das Publikum dann irgendwann fad und kommt nicht
mehr.
Jetzt nicht wegen dir, sondern allgemein. Und uns auch die Challenge geben, hey, wir haben so gespielt. Die Projektleitung dort sagt, hey, ich will, dass da starke Figuren auftauchen. Das ist die Herausforderung. Das ist die künstlerische Intention. Mhm. Und das machen wir. Und dann machen das die, die da Bock drauf haben, um dem Publikum eine Bandbreite von verschiedenen Impro zu zeigen.
Und etwas, was mich sehr geprägt hat, ist Randy Dixon, der mit uns in den Workshops sehr oft über den Vertrag gesprochen hat, den das Publikum mit den Impro-Spielenden implizit abschließt. Sie haben Erwartungen, wenn sie kommen, und wir können nicht einfach ignorieren, dass sie Erwartungen haben, und diese Erwartungen sind auch nicht verkehrt. Jetzt müssten wir denn dann nicht immer Figuren spielen? Weil ich sage das deswegen. Ich sehe jetzt, ich postuliere jetzt einen Theatersport, wo es ganz viele Witze und ganz viele Sprachwitze und ganz viele überraschende narrative Elemente gegeben hat, aber relativ wenig schauspielerische Momente oder Konsistenz oder starkes Gefühl. Und jetzt habe ich das toll gefunden, das will ich wiedersehen. Und jetzt komme ich auf einmal ich nehme jetzt mal ein extremeres Beispiel. Nehmen wir mal die Show Böse, wo es ja um Figuren ging, die immer weiter gegen das Böse tendieren, wo das Schauspielere, das Darstellen einer Figur zentraler wäre. Und diese Leute, die gerade Theatersport gesehen haben, sind komplett entsetzt. Sag, ich Impro ist jetzt das und das andere. Laufen wir da nicht in einen großen Konflikt rein, wenn wir einfach sagen, ja, in der Show geht's mal um das, in der anderen Show geht's um das. Ist das für die Zuschauer nachvollziehbar? Und sind wir da nicht einfach, wir als Improvisateure tun das, worauf wir Bock haben? Aber wir als an und für sich mit im letzten Jahr knapp 17.000 Zuschauenden sind den Leuten ja auch verpflichtet, die hierher gekommen sind, um unsere Shows zu sehen.
Ja, verpflichtet, okay. Das sind verschiedene Formate, und wenn jetzt ich als Zuschauerin einen Meister oder Theatersport sehe und finde, oh geil, Schenkelklopfer, mega cool, les. Was hat es denn noch? Ah, da habe ich gerade Zeit, ah, das ist böse, ich überflüge schnell den Beschreib.
Voll.
Und das machen, ich habe Zuschauerinnen, die gefragt, das machen die wenigsten, lesen genau, was sie erwarten. Sie kommen dann einfach, und wenn sie dann ein bisschen schockiert sind, finde ich das okay. Ich finde das okay. Und darum ist auch, wir kommen nach den Shows raus, wir sind da fürs Publikum. Man kann mit uns reden auch.
Aber wie okay ist es denn, wenn, haben wir auch schon erlebt, wenn Leute in der Pause dann gehen und denken, ja, jetzt habe ich erstens mein Geld, wieder Airquotes, verschwendet und meine Zeit verschwendet und
Was glaubst du, wie oft kommt das vor?
Also es passiert uns nicht oft, aber ich erinnere mich an einige Shows, wo Leute dann in der Pause verschwunden sind und auf nimmer wiedersehen.
Ja, und das kann passieren, und wir werden nie alle erreichen. Mhm. Ich kenne Leute, die mir gesagt haben, ich halte es fast nicht aus, wenn in der Impro gesungen wird. Mhm. Und für uns ist in einer Game-Show, sei es Maestro oder Theatersport, ist es für uns ein Muss, dass es musikalisch wird.
Voll.
Zum auch das Skill, das zeigen, was Impro auch noch kann. Und wenn du improvisiert singst, dann lässt du so richtig, ich würde sagen, die Hose runter. Mhm. Das ist dann so, das ist schon noch nebis. Und es gibt Leute, die halten das nicht aus, die tun sich wirklich fremdschämen im Publikum.
Voll.
Und da appelliere ich ja schon auch an unser Publikum. Ich gehe das schauen. Das hat mich mega begeistert, das hat mich mega schockiert. Ich darf jetzt entscheiden als Zuschauerin, was gehe ich weiterhin schauen. Ich schaue gerne Theatersport, ich gehe nur noch dort. Mhm. Und vielleicht lese ich den Beschreib genau durch. So, also, es sind alles erwachsene Menschen. Und ich finde es cool, wenn alle kommen und sich das anschauen, was kann Impro noch. Und dann einfach selber dürfen entscheiden. Und wenn ich mich entscheide, ich bin auch schon an einem Konzert oder irgend so einem Theaterstück, auch bei der Impro, bin ich auch schon in der Pause gegangen, weil ich gefunden habe, ich kann das gerade nicht für mich.
Ich gehe einmal zurück zum klassischen oder dem Schauspielelement der Impro. Ich finde es eben noch spannend, ich habe das Gefühl, gerade in der Impro-Entwicklung ist es oft ein sehr zentrales Thema und es scheint oft so ein leicht zu feedbackendes Thema. Ich erinnere mich an viele Feedbacks nach Szenen, wo es dann hieß, ja, du hast den Namen vergessen, du hast den falschen Namen gesagt, du hast den Dialekt ist das richtige Wort, ja, Dialekt fallen lassen, deine Figur war nicht so konsistent. Und ich habe immer gedacht, es ist mir komplett egal. Also es ist mir wirklich egal, ob du den Namen der anderen vergessen hast. Ich verstehe ja, was passiert. Und ich als Zuschauer denke mir dann meinen Teil und denke nicht, ach, wie blöd bist denn du, dass du den Max dann Mark genannt hast. Es ist so ein, für die Improvisateure so ein zentraler Teil. Und ich finde, mich als Zuschauer hat es nie interessiert. Ich muss auch zugeben, ich bin nicht am Anfang in die Impro gegangen, weil ich berührt werden wollte oder weil ich das erleben wollte, was ich zum Teil im klassischen Schauspiel erlebt habe, dass ich Empathie mit einer Figur erleben durfte, die nicht der Schauspieler war. Und im klassischen Schauspiel, zumindest in meiner Erfahrung, wurde das ja immer ganz fest getrennt. Der Schauspieler und die Figur wurden ganz weit auseinandergehalten. Ich habe mal in München eine Aufführung erlebt, sie hieß, glaube ich, Küss mich, Briefe eines Monsters. Der Titel könnte falsch sein. Ging um einen Mann, der mehrere Kinder misshandelt hat und umgebracht hat und im Gefängnis war und dann mit dem Journalisten angefangen hat, einen Briefverkehr zu beginnen, wo viel darüber gesprochen wurde. Und aus diesen Briefen wurde ein Ein-Personen-Theaterstück gemacht. Und dieses Ein-Personen-Theaterstück hat diesen Verbrecher quasi aus seiner Sicht das erzählen lassen. Es war unglaublich bewegend. Und dann war es vorbei. Und es war offensichtlich vorbei. Mhm. Und keiner hat geklatscht. Mhm. Das ging nicht. Wir konnten nicht für dieses Monster klatschen.
Ja.
Und der Schauspieler ist abgegangen, war bestimmt 30 Sekunden weg. Mhm. Alle saßen. Keiner stand auf. Mhm. Keiner klatschte. Kam zurück und sagte dann wie in seiner natürlicheren Postur und Stimme, keine Sorge, es ist vorbei. Und das war dann der Schauspieler. Und dann sind wir alle durchgedreht und haben diesen Schauspieler bejubelt. Aber da war die Trennung so groß. Ja. Und da konnte ich mich dann auch voll auf die Figur einlassen. Mhm. Ich glaube, jetzt komme ich endlich zu meinem Punkt.
Okay.
Danke.
Endlich.
Endlich. In der Impro ist auch für den Zuschauer die Nähe zwischen der Melanie, die das gerade sich ausdenkt, und der Figur, die Melanie spielt, die ist so nah, dass ich eigentlich ganz oft vor allen Dingen die Melanie sehe. Und ich glaube auch, zumindest Zuschauende wie ich, vor allen Dingen daran interessiert bin, was die Melanie, auf was kommt denn die jetzt? Dass ich dem eigentlich zustimme, was du auch gesagt hast, ist, es braucht's nicht, es kann ja ein Zugang sein und es ist für viele Zuschauende, es kann für gewisse Zuschauende, kann es ja ihr Zugang sein, das, was ihnen an der Impro gefällt, wo anderen die Sprachwitze gefallen und wo anderen die Musik gefällt, kann ihnen ja auch das gefallen, ich will ja niemanden ausschließen. Aber ich glaube, dass wir uns zum Teil zu viele Gedanken darüber machen und ich glaube, es mehr feiern sollten, als ich finde es total toll, dass du diesen Skill hast, so wie ich es toll finde, dass Donat rappen kann. Ich aber jetzt von dir nicht erwarten würde, dass du rappst.
Oh, ich würde das so gern können.
Du könntest das, wenn du es üben würdest. dass ich den Skill von so einer starken, kohärenten Schauspielerei an dir bewundere, ohne dass ich das Gefühl habe, sie ist essentiell für die Impro. Vielleicht noch ein abschließendes Wort. Natürlich ist eine gewisse Auftrittsfähigkeit, also ein Gebrauch der Stimme, eine gewisse Präsenz, wenn du für Publikum auftrittst, da gibt es schon Elemente des Auftrittskompetenz aus der Schauspielerei, die wichtig sind für die Impro. Ich will nicht sagen, es ist egal, ob du leise redest, unverständlich. Das ist nicht egal. Und das sehen wir auch an Leuten wie Romeo. Wir sehen das ja an Leuten, die aus der Schauspielerei kommen und zur Impro gehen, dass die so eine krasse Bühnenpräsenz haben und Leute wie mich, die nicht aus der Schauspielerei sind, da erstmal komplett in die Ecke stellen, weil du denkst, boah, wie toll ist denn der? Hast du dazu noch Gedanken? Ich habe jetzt lange referiert.
Ja, im Grunde sehr viel Gedanken. Und auch da ist es wieder die Verbundenheit, weil wir die vierte Wand nicht haben. Und das im Moment, aus dem Moment entdecken, was wir machen, sind jetzt wie das Stück, das du beschrieben hast, also eine Thematik. Das fände ich zu viel auf der Bühne.
Ja. Also auf der Improbühne?
Ja, auf der Improbühne, ja. Entschuldigung, ja, natürlich. Auf unserer Bühne. Das, das ist auch schwierig. Das finde ich, das sind heikle Themen, wo gescriptet sollen sein. Und die Frage ist immer, auf was habe ich gerade Bock? Wir sind in einem Theatersportmatch, ich habe jetzt Bock, um richtig schauspielerisch das rauszujassen, einfach weil ich das Gefühl habe, Joe könnte jetzt das gerade vertragen. Und auch da, wie die Verbundenheit, was machen wir gerade? Mit wem bin ich gerade auf der Bühne? Wer ist das Publikum? Wie sind die gerade drauf? Wie geht es mir gerade? Und das ist ja unsere Fähigkeit, die wir haben, uns anpassen, dass wir alle eine gute Zeit haben. Mhm. Und dann sehe ich, ich darf jetzt das Schauspielerische, die starke Figuren ein bisschen zurücknehmen, weil es gerade nicht angebracht ist. Und doch, nächstes Mal kann ich es wieder rausholen. Und das finde ich das Geile an unserer Arbeit.
Voll. Hey, für alle, die das hören, schreibt uns doch, wenn ihr wollt, per E-Mail oder in die obligaten Kommentare auf Spotify oder wo immer ihr das gerade hört. Wie wichtig ist euch das? Wie gerne schaut ihr dem Schauspielerischen der Impro zu? Oder ist euch das Musikalische, sind euch die Witze, sind euch die Ideen zentraler? Das würde unserer Diskussion helfen, um zu wissen, wo es ist. Melanie.
Ja.
Es ist Zeit für dich. Ich bin so gespannt, was du uns heute mitgebracht hast.
Ein Gedanke, der mich in letzter Zeit beschäftigt, weil er mich betrifft. Und zwar älter werden in der Impro. Ich muss das vielleicht ein bisschen ausführen.
Ich führe mal aus.
Es ist wirklich so ein Gedankenfetzen, weil ich bin jetzt 45 und ich bin der Meinung, dass es keine Altersbeschränkung gibt für Impro. Das bin ich der absoluten Überzeugung. Wenn ich jetzt schon, aber ich habe sehr früh angefangen und mache das hauptberuflich, ich stehe immer wieder auf der Bühne, bin ich auch der Meinung, ich kann spielen, wer ich will und wie alt die Figur denn ist, spielt keine Rolle. Es ist mehr so, die Gedanken, die kommen, die ich versuche mal wegzuschieben, sind so, wer will denn eine elternde Frau auf der Bühne sehen, also auf der Improbühne sehen? Und ich habe dann amigs so das Gefühl, irgendwann ist es vorbei. Und da will ich nicht, da macht mir ein bisschen Schiss. So, ich will das nicht. Und es verhebt jeden Mensch, egal wie alt die Person ist, auf der Improbühne. Und doch kommen die Gedanken. Und das finde ich interessant. Manchmal frustriert es mich, manchmal stresst es mich. Und dann finde ich wieder, ist doch gleich. Und mich würde deine Meinung dazu interessieren.
Ja, ich bin 41. War gerade mit meiner Mutter eine Woche in den Ferien und bin sehr viel gelaufen und habe meinen Körper sehr fest gespürt. Also 7 Tage am Stück durch Städte laufen. Ich habe Schmerzen an Teilen meines Körpers gehabt, die ich so noch nicht kannte. Ich dachte, jupp, es ändert sich. Und ich durfte natürlich auch mit meiner Mutter, die jetzt über 70 ist, 8 Tage verbringen und habe auch das gemerkt. Ne? Das hat auch was mit Älterwerden zu tun. Meine Mutter ist mit 71 nicht mehr so, wie sie war, als ich 15 war. Ne? Und das, glaube ich, das reflektiere ich dann auch auf mich zurück. Und ich finde das Experiment wahnsinnig spannend. Was heißt das, auf der Improbühne alter zu werden? Vor allen Dingen, weil es an und für sich Publikum jünger wird. Ich verstehe das Gefühl total, weil... Also ich weiß nicht, ob das an und für sich Publikum jünger wird, aber ich glaube, es altert nicht so sehr, wie wir altern.
Wahrscheinlich, ja.
Es ist total schön, an einem Samstag zu sehen, dass ich glaube, der Altersdurchschnitt in dem Theatersaal, also ist wahrscheinlich um die 30. Es ist total toll und ich möchte wirklich jeden ermutigen, es gibt alle Alter in unserem Publikum. Also man kann als Kind oder als Uroma hierher kommen. Aber der Altersschnitt ist sicher an Samstagen eher um die 30. Und ich habe die Angst auch, vor allen Dingen, weil ich mich so ein bisschen als Boomer fühle und auch als Boomer verschrien bin mit meinem Pfirsi, auch wenn ich mit Jahrgang 83 eigentlich zu jung dafür bin, dass ich irgendwann so an der Realität der einer gewissen Generation vorbei bin, dass ich, wie man ja heute als junger Mensch nicht mehr sagt, cringe bin.
Ja,
anscheinend ist cringe ja vorbei. Ja. Für mich ist cringe ganz neu, aber anscheinend ist cringe ja vorbei. Und dass man nämlich auch, und dass das viel zu lange dauert, dass auch aus quasi der Würde, die wir im An und für sich haben, weil wir so lange sind, wir viel zu lange auf der Bühne bleiben und eigentlich man dann froh ist, wenn dann die dynamischeren, jüngeren Leute auftauchen. Das Gefühl habe ich auch. Ich weiß aber gleichzeitig, ich bin ja viel in den USA gereist und in den USA gab es ja schon länger langlebigere Impro-Gruppen, wo es zum Beispiel in San Francisco, da war der Cast im Schnitt 50 und die haben das Theater und spielen 3 Shows die Woche. Ich kenne deren Publikum im Altersdurchschnitt nicht, das weiß ich nicht. Mhm. Ich glaube, ich habe 2 Antworten. Ich bin ja so ein furchtbarer, lösungsorientierter Mensch. Ich habe 2 Gedanken. Die eine ist, ich habe sogar 3, there we go. Die erste ist, vielleicht ist es einfach in der Improvisateurinnenkarriere irgendwann der Punkt, wo du sagst, dass vor Publikum spielen ist nicht mehr das Zentrum meiner Arbeit, sondern das Vermittelnde. Oder auch das zum dann hoffentlich Regieführende, Coachende. Und da, glaube ich, ist das Alter absolut kein Nachteil. Mhm. Und vielleicht gibt es einfach Verschiebungen, wenn man das so sehen möchte. Ja. Und dann tritt man einfach seltener auf und dann ist es charmanter und nicht das. Das wäre eine Lösung. Eine andere Lösung wäre, wie schafft man es, jung und gegenwärtig zu bleiben? Ich habe das erlebt, ich war ja an der ETH und ich war da im Studierendenverband und ich war wahnsinnig fasziniert. Man kann ja von ProfessorInnen halten, was man möchte, aber ich habe das Gefühl, dort waren viele, die im Altersbereich von 60 waren, die durch ihren dauernden Umgang mit jungen Menschen und durch die intellektuelle Herausforderungen, die die jeden Tag erlebt haben, immer noch wahnsinnig gegenwärtig und jung waren. Also ich weiß doch, ich hatte eine Professorin, die war älter als meine Oma, aber die wirkte 30 Jahre jünger. Und vielleicht ist ja eine Hoffnung, dass in der Impro durch das Beschäftigen auch mit anderen Generationen, mit dieser Art der Arbeit, wir gegenwärtiger und aktueller und jünger bleiben. Mhm. Und einfach in Würde das auch altern und auch zeigen und vielleicht dadurch auch Repräsentatoren werden. Du musst nicht Ende 20 hübsch und intelligent sein und Vogue und total hip, um auf einer Improbühne stehen zu dürfen, sondern das darfst du auch als Anfang 40-jähriger Mann, der langsam gegen sein Bauchfett verliert. Vielleicht ist das eine Repräsentationsaufgabe. Und der dritte Gedanke, das wäre jetzt meine systematische Lösung.
Okay, bin gespannt.
Vielleicht wird es die Zeit bringen, dass du anfängst, Shows für verschiedene Gruppen zu machen. Und dann gibt es vielleicht Impro-Shows, die sich wirklich mehr an Leute richten, die etwas gemütlicheres, langsameres, älteres Impro möchten, die vielleicht auch vielleicht vom Publikum her eher so sind. Und vielleicht gibt es, ich möchte das jetzt gar nicht Senioren-Shows nennen, sondern Elderly People-Shows. Und es gibt 22 Uhr Samstagabends-Shows, wo ich am liebsten auch schon im Bett bin und nicht mehr auf der Bühne stehe, ehrlich gesagt. Ja. Vielleicht diversifiziert sich das ja, denn ja, ich glaube, wie du da vorhin auch gesagt hast, es haben ganz viele verschiedene Menschen auf der Improbühne Platz und es sind ganz viele verschiedene Menschen, die Impro aus ganz vielen verschiedenen Gründen schauen. Und ich habe auch die Angst, irgendwann alt und cringe und überflüssig zu sein und es traut sich mir das keiner zu sagen und ich merke das nicht. Aber ich habe die Hoffnung, dass wir Wege finden, sei das in eigenen Formen, sei das in anderen Aufgaben oder sei das in unseren Shows, in denen auch ältere Semester Impro spielen dürfen, ohne dass man das Gefühl hat, wieso rollt sich jetzt da der 50-Jährige über die Bühne, das hoffentlich bricht er sich nichts. Oder warum tut jetzt dieser 50-Jährige so, als wäre er ein 16-Jähriger und spricht in Worten, die waren schon zu seiner Jugend out. Aber ich glaube, das an und für sich hat ja 2 große Ziele. Es hat das Ziel, Impro in die Welt zu bringen und es hat das Ziel, den ImprovisateurInnen-Job zu entwickeln und zu schaffen. Und da ist schon die große Frage, was passiert denn, weiß ich nicht, ist es denn, der Cheese ist, glaube ich, jetzt 50 geworden. Das ist jetzt, glaube ich, bei uns der älteste. Was passiert denn nördlich von 50?
Cool.
Mit der Impro.
Weil, was immer spannend ist, in den Kryos haben wir ja wirklich die ganze Bandbreite.
Voll.
Von Menschen, allen Alters. Und manchmal, also bei Bühnenkryos, ja, bin ich nicht zahlt für das? Und ich so, nein, überhaupt nicht. Mhm. Es ist auch schön für das Publikum zu sehen, ah, es ist eine ältere Person, die das macht. Weil dort spannend ist, in den Kryos, dass wenn man hat jetzt erstmal das Visuelle. Und da steht ein älterer Mensch und der wird ganz oft als Papi oder Grosspapi angesprochen, was richtig ist, ist ja alles richtig. Mit dem können wir aber spielen. Wie ist es denn, wenn man das mal umdreht, dass die ältere Person auf der Bühne den Teenager spielt und die jüngere Person Großmutter, so dass das eben auch möglich ist, dass man merkt, ich kann alles sein, ich kann als 60-Jährige ein Kind spielen, weil ich bin mal Kind gewesen, ich weiß, wie das ist, ich kann mich da vielleicht erinnern, wie sich das angefühlt hat, und da möchte ich die Leute in den Kryos wirklich auch motivieren, so er sind am richtigen Ort, wo er sein müssen. Und doch mache ich mir über mich, das hat nur mit mir zu tun, nicht mit anderen, mache ich mir Gedanken, mag ich denn überhaupt noch? Mhm. Und ich habe immer gesagt, ich habe einen Job, den ich machen kann, bis ich umkehre. Und ich habe ein bisschen Angst vor dem Moment, wo ich selber zu mir, wo ich die Erkenntnis habe, ich höre jetzt auf und das will ich nicht. Das ist so der Gedanke. Jetzt in dem Moment, so, wie fühle ich mich gerade? Und ich fühle mich nicht so alt, wie ich bin. Überhaupt nicht. Ich bin voller Energie meistens. Und habe das Gefühl, ich könnte das noch ewig machen. Und das ewig wird irgendwann, ist das fertig.
Ich glaube, eine Antwort könnte auch in dem sein, was deine eine Impro-Weisheit war. Mit dem Vertrau dir. Und ich könnte mir vorstellen, dass es eine große Chance gibt, dass wir nicht cringe werden, wenn wir zu dem stehen, was wir sind. Also wenn ich nicht versuche, mich zu geben, wie ich mir einen 20-Jährigen heute vorstelle und was ich das Gefühl habe, wollen die Leute vielleicht sehen, die 20 sind. Sondern wenn die Authentizität bestehen bleibt. Und wenn jemand, der älter ist, sagt ja, ich bin eine ältere Person, ich mache hier und ich spiele hier dann vielleicht auch andere Themen an, als ihr das erwartet. Und ich versuche jetzt gar nicht, ich weiß gar nicht, was gegenwärtige Themen sind, gegenwärtige Themen anzuspielen, sondern das ist dann halt auch vielleicht manchmal ein bisschen altbacken, aber da stehe ich dazu. Ich glaube auch, das ist, was du gesagt hast, ja, ältere Personen in Kursen werden ab und zu dann auch als ältere Figuren angespielt. Aber ich habe auch gerade gefühlt, das ist auch etwas, ja, das ist in der Impro so. Und du wirst in der Impro, siehst du Dinge und du assoziierst mit den oft ersten Eindrücken. Mhm. Deswegen hat sie ja eine stereotype Gefahr oder Realität drin. Und ich bin Deutscher gewesen, das war früher, heute glaube ich weniger, aber früher war das ein ganz zentrales Thema, dass ich Deutscher bin auf der Schweizer Impro-Bühne. Und das war halt das Erste, was du über mich erfahren hast. Und ich habe mir überlegt, ist doch gar nicht so schlimm, dann machen wir das die ersten zwei Szenen, dann ist das halt ein Thema. Irgendwann ist das dann auch durch, aber dann lass mal das halt zu. Und ich hoffe, wenn ich mit grauen Haaren auf der Improbühne stehe, dann haben wir vielleicht die ersten zwei Szenen Opa-Szenen und danach kann es auch ein Bankräuber sein. Und vielleicht ist es dann auch einfach die Realität, dass ich stelle mir das noch interessant vor, dann vielleicht nicht mehr, wenn es wahrlich so ist, dass ich einfach oft Rentnerspiele in Rentner in Situationen. Rentner, die Banken ausrauben. Rentner, die als Anwälte fungieren. Ich glaube, ich habe das Gefühl, wenn wir das Gefühl haben, ich müsste auf der Improbühne etwas, dann laufen wir große Gefahr, dass wir, egal wie wir sind, cringe sein. Wenn ich das Gefühl habe, ich muss hip en vogue gegenwärtig sein, obwohl ich das vielleicht gar nicht wirklich bin.
So das Verkrampfte darf natürlich nicht sein, ja.
Voll.
Sondern so, wie habe ich gerade Bock?
Voll. Ich glaube, ich muss ja, Bock, ich würde das nicht so formulieren, ich würde sagen, ich stehe zu dem, wer ich bin, und dann gibt es in der professionellen Impro schon eine Selektion, dass du eine gewisse allgemeine Zugänglichkeit haben musst, damit du es überhaupt in die professionelle Impro schaffst. Das ist schon so, also wenn du ein totaler Persönlichkeits-Edge-Case bist, das ist menschlich total in Ordnung, ist vielleicht die Improbühne für 200 Personen trotzdem nicht der richtige Ort für dich. Du musst für einen Großteil zugänglich sein. Aber wenn du das bist, ist es, glaube ich, total okay, dass du bist, wer du bist. Und wenn du nicht gerne singst und nicht gut singst und du stehst dazu auf der Improbühne, dann ist das, glaube ich, auch okay.
Du musst nicht
brillant singen. Ja. Und wenn du, wie ich jetzt, einfach nicht der brillanteste Schauspieler bist und du stehst dazu auf der Improbühne, dann ist das auch okay. Und wenn du 14 bist und du stehst auf der Improbühne, dann ist das auch okay, genau wie wenn du 70 bist. Und ich glaube, es ist die Kunst der Impro, dass wir diese Leute, dass wir das integrieren, dass wir die Leute mit ihren Qualitäten integrieren. Und das schließt das von Anfang an, dass wir die Stärken und die Qualitäten von Leuten nutzen und nicht ihre Defizite. Und nicht auf dir rumhacken, weil du kein 12-jähriger Mann bist. Sondern dass wir das wertschätzen, dass du eine 45-jährige Frau bist, die all ihre anderen Identitätsmerkmale hat und im Appenzell und auf dem Land wohnst und am liebsten eine Bar aufmachen würdest.
Ja, die wäre sehr cool, die Bar.
Sondern dass wir diese Qualitäten, Leute, nutzen. Und ich glaube, die Gefahr, dass wir cringe werden, ist, wenn wir zu unseren eigenen Qualitäten nicht stehen und wenn die Leute, die wir angucken sollten, wenn wir nicht weiter wissen, von uns etwas erwarten, was wir nicht sind. Mhm. Und dann müssen wir die Gruppe wechseln oder uns hinterfragen, glaube ich. Ich glaube, dass, ja, zurück zu diesem Vertrau dir, Komma, vielleicht steh dazu, wer du bist.
Ich finde, das ist ein fantastisches Schlusswort, wenn ich dir darf in deinen Podcast reingrätschen.
Du musst mir in meinen Podcast reingrätschen. Ja, gut, Gerald ist ein bisschen bewegt, hat sich sehr viel im letzten Teil ausgiebig geredet. Er wollte der Melanie mehr Redeanteile geben. Aber hey, Folge 1, ich darf auch noch lernen, so einen Podcast zu machen. Damit freut es uns sehr, dass ihr bis hierher mit uns zugehört habt. Das war die allererste Folge des Impro-Lounge-Podcasts, das ist One-on-One mit Melanie Baumann. Wir hoffen natürlich, dass ihr diesen Podcast abonniert, folgt und all die üblichen Dinge tut. Ihr dürft uns gerne auch auf den Social-Media-Kanälen folgen. Und vor allen Dingen, kommt in die Shows, kommt in die Kurse, lasst uns miteinander Impro machen. Ich glaube ganz fest, dass das die Impro die Welt besser macht. Und wir hoffen natürlich, dass ihr auch zur nächsten Folge wieder mit dabei seid. Das war's mit der heutigen Impro Lounge. PS. Da dies die erste Folge ist, habe ich natürlich ein paar Sachen vergessen. An dieser Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei Dani Giger für die Musik und bei Valentina Scheiwieler für die inhaltliche Unterstützung bei dieser Folge bedanken. Auch nach dem Gespräch ging unser Gespräch weiter und Melanie hatte noch einen ganz klugen Satz zum Älterwerden der Impro. Diesen als Hidden Track jetzt hier. Viel Spaß!
Ja, Nachtrag. Was eben Spannende ist, wenn ich merke, im privaten Alltag wie auch auf der Improbühne, das Älterwerden gibt mir auch eine Entspanntheit. Weil es gibt doch so einen Spruch, wenn man älter wird, weiß man vielleicht nicht, was man will, aber man weiß, was man nicht mehr will. Mhm. Und es ist mir wurscht, dass ich ungeschminkt durch die Gegend laufe. Ist mir früher noch nicht, weil Leute über mich denken, solange ich freundlich und verbunden bleibe. Und genau das ist auf der Improbühne auch. Es macht sich so eine Entspanntheit breit mit dem Wissen, so, das ist schon alles gut, was ich da mache. Und das ist mega schön. Und das ist das, was das Alter mit sich bringt, bevor dann der nächste Gedanke kommt.